Dieser Podcast wird präsentiert von der HWZ. Berufsbegleitend weiterbilden an der Hochschule für Wirtschaft Zürich, direkt beim Hauptbahnhof.
NZZ Megaherz. Und wir sprechen diese Woche über etwas, über das wir selten reden. Weil es eben auch nicht so einfach ist. Tod und Trauer. Dafür ist Fabian Biasio heute bei mir zu Gast. Fabian ist Fotoreporter, Multimedia-Produzent und Filmer. Und er hat sich eben sehr mit Tod und Trauer beschäftigt. Oder beschäftigen müssen. Hier ist Meng Tian, dein Host für die Staffel 2 Hard Feelings. Fabian, du als visueller Mensch, an welche Farbe denkst du, wenn du an Tod und Trauer denkst?
Das ist eine gute Frage, weil ja, die Kulturen haben verschiedene Farben, die sie Trauer zuordnen. In Asien ist weiß, in Europa schwarz. Ich glaube, bei mir ist es weder noch, vielleicht blau.
Warum blau?
Der Himmel ist blau. Ich glaube nicht, dass man in den Himmel kommt nach dem Tod. Aber ich denke, wenn man so in den Abendhimmel schaut, kann man sich auch gut an die Ahnen erinnern, an die Eltern, die verstorben sind. Und das finde ich ein schönes Gefühl.
Also du denkst bei Trauer und Tod gleich an die Ahnen, also wirklich die ganze Kette.
Natürlich denke ich zuerst an meine Eltern, die gestorben sind. Und das war für mich eigentlich ein schönes Erlebnis, mit dieser Trauer auch umzugehen. Und die Ahnen, ja, das sind die, die den eigentlich logischen Fluss gehen. Ich habe selber auch Kinder und es ist logisch, dass die Eltern vor den Kindern gehen. Das muss so sein, weil sonst ist es dann wirklich traurig.
Und du hast schon angesprochen mit dem Tod deiner Eltern. Was heißt denn Trauer für dich oder was beinhaltet es alles? Gibt es Phasen?
Ja, es gibt auf jeden Fall Phasen und die Trauer ist ein Gefühl, das ich unbedingt erleben möchte. Ich glaube, es würde was nicht stimmen, wenn man die Trauer nicht verspürt oder noch schlimmer keine Zeit hat, Trauer zu spüren. Das ist ja in der heutigen Zeit, in unserer Kultur, man muss Zeit finden, um zu trauern. Und das ist enorm wichtig. Und der Lied dieses Podcasts ist ja auch, es gehe um negative Gefühle. Ich finde eigentlich Trauer auf keinen Fall ein negatives Gefühl, im Gegenteil. Und ich erinnere mich auch gerne an die Trauer zurück. Und bei meinem Vater, als er starb 2015, das ist schon lange her, das war das erste Mal, dass der Tod so unmittelbar in meine Familie gekommen ist. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt, auch übers Leben. Und bei meiner Mutter dann vor 2 Jahren war das ganz anders mit der Trauer. Da ist vieles schon vorher geschehen. Sie ist mit Exit gegangen. Das heißt, ich hatte einen Termin. Man sieht sich so mit einem Eintrag in der Agenda konfrontiert, der immer näher kommt. Und bei meiner Mutter war es eigentlich umgekehrt. Da war die Trauer vorher und danach fühlte ich mich erleichtert.
Hast du trotzdem, sagen wir mal, standardisierte Phasen durch lebt bei beiden Fällen einfach in umgekehrten Reihenfolge? Oder würdest du sagen, es ist komplett anders, ob man das jetzt selber entscheidet oder eben das natürlich passiert?
Ich bin ja Fotograf und Filmemacher. Die Gefühle so aufzuschlüsseln in einzelne Phasen, das fällt mir jetzt schwer. Ich verspüre Gefühle sehr stark, aber jetzt so wie ein Psychologe darüber zu sprechen, macht mir Mühe.
Aber dann führ mich gerne mal durch dein Erlebnis durch, wenn du so nett wärst.
Also weißt du, das Gefühl, das kommt, es braucht einen Trigger und dann ist das Gefühl der Trauer vielleicht wieder da für einen kurzen Moment, ein Musikstück. Und dann genieße ich das auch, diese Erinnerung an meine Mutter oder an meinen Vater oder auch mal an meine Großmutter, die schon vor ganz langer Zeit gestorben ist. Aber man erinnert sich dann so mit einer Wärme an diese Menschen, die nicht mehr da sind und eben doch da sind, weil sie sind irgendwo in meiner Erinnerung, sind sie wach in meinem Herzen.
Es klingt ganz danach, als ob du eigentlich eben Trauer mit einem schönen Gefühl verbindest und eben gar nicht negativ.
Ja, ja, absolut. Ja.
War es jemals so, dass das doch mal, also nicht negativ, aber hart war? Also irgendwie dran zu denken, sie sind jetzt nicht mehr da, ich kann sie nie mehr anrufen, ich kann nicht mehr wissen, was die drüber denken, wenn ich jetzt irgendwie einen anderen Beruf wähle oder was Neues starte oder wenn mein Kind den 18. Geburtstag erlebt, sie sind nicht mehr da. War jemals irgendwie Bedauern da oder Wut oder Angst, dass man jetzt alleine auf der Welt ist?
Also das Gefühl von vom alleine auf der Welt zu sein oder die Eltern sind weg, ich finde, das hat auch was. Das hat auch was Tolles. Man ist verantwortlich jetzt für sein Leben, so richtig verantwortlich. Und man führt so das Schiff durch den Sturm, das finde ich auch toll. Und ja, klar, so das Heranwachsen der Enkelkinder, wobei, dann muss man auch sagen, ja, es hat den natürlichen Lauf genommen. Eigentlich bin ich privilegiert, das so zu verspüren. Es waren beide Tode, beide Abschiede waren, ja, im Grunde genommen gelungene Abschiede. Mein Vater ist auf der Palliativcare-Abteilung vom Universitätsspital Zürich gestorben und hatte man auch Zeit, sich darauf vorzubereiten. Bei meiner Mutter, ja, der Termin war klar, der war gesetzt, da kann ich mich auch gut erinnern. Ich wohne ja in Luzern, bin dann mit dem Zug nach Zürich gefahren, erste Klasse hin und zurück. Und das war ein spezielles Gefühl, dieser Zug, der einem immer näher nach Zürich bringt. Und das fand ich in diesem Moment brutal, weil ich wusste, und dann ins Tram und dann an die Endstation, wo sie wohnt, und irgendwie hält das Tram nicht an. Es kommt immer näher, der Moment. Und das fand ich damals schon auch verrückt irgendwie. Aber es ist der natürliche Lauf der Dinge und es muss so sein. Ich meine, jeder stirbt eines Tages und ich glaube, wenn die Eltern vor den Kindern sterben, dann ist eigentlich alles okay, wenn sie sterben, wenn die Kinder erwachsen sind.
Fabian Biasio ist 1975 in Zürich geboren und lebt heute mit seiner Familie in Luzern. Er ist Fotograf und Filmemacher. Ich merke, ich muss immer noch einen Moment innehalten. Es hört sich schon alles sehr hart an, was er erzählt. Aber Fabian sagt es natürlich als jemand, der selbst Vater und Mutter im Sterben begleitet hat. Der Vater war auf einer Palliativstation. Die Mutter, das hat er gerade erzählt, hat bei Exit Sterbehilfe in Anspruch genommen. Das ist in der Schweiz erlaubt. Fabian hat sich auch in seinen Filmen mit Tod und Trauer auseinandergesetzt. Sein erster großer Film heißt Subjaiga. Darin geht es um Fabians Suche, einen geeigneten Ort zum Sterben zu finden. Und da kommen wir nochmal drauf. Er hat außerdem eine Multimedia-Ausstellung umgesetzt. Der Titel: So ein schöner Tod. Ich finde ja, wenn es so emotional schwerwiegend wird, dann hilft manchmal etwas Tempo. Deshalb habe ich für Fabian ein paar schnelle Fragen vorbereitet. Fabian, ergänze den Satz. Das Schwierigste bei der Trauer ist?
Das Schwierigste bei der Trauer, ich habe es angesprochen, ich glaube, die Agenda, die immer sehr dicht ist, und da braucht es den Mut, die einfach mal leer zu räumen.
So trauert man richtig.
Indem man sich Zeit nimmt dafür und sich auch hingibt. Und zwar am Tag, nachdem mein Vater gestorben ist, wie auch am Tag, nachdem meine Mutter gestorben ist, ging ich alleine auf eine lange Wanderung auf einen Berg. Und das hat schon fast Tradition. Das fand ich klasse, ganz alleine. Ich bin da auf den ersten Zug am Morgen und dann da hochgestiegen auf den Berg. Und da war ich ja dem Himmel näher.
Verbindest du jetzt so ein bisschen mit dem Thema immer mit Zugfahrten, so wie das aussieht?
Ich habe kein Auto, deshalb fahre ich halt immer Zug.
Okay. Wo soll man hinreisen, um zu sterben?
Vielleicht sprichst du meinen Film an, Subjaiga, die Suche nach dem Palliativ-Care-Paradies.
Das ist genauso, ja.
Da habe ich mich auf die Suche gemacht, eigentlich nach dem perfekten Ort, um zu sterben. diese Reise, die hat mich dann bis nach Australien geführt. Australien ist sehr weit im Hospizbereich. Die hat mich nach Indien geführt, an diesen Marnika Ghat, diesen Burning Ghat, wo die Leute eigentlich, das ist das Höchste für einen Hindu, direkt am Ufer des Ganges auf einem Holzhaufen verbrannt zu werden. Und da stand ich dann da, das war verrückt, das waren dann, ja, da waren sicher 20 tote Leute rund um mich rum, zugedeckt mit Baumwolltüchern, und der Tod kam mir da schon ziemlich nahe. Und ich habe auf dieser Reise dann aber gelernt, dass eigentlich der beste Ort zu sterben, da reicht ein warmes Bett.
Gar nicht so ortsabhängig.
Ah ja, natürlich. Ich glaube, dass der Auslöser für diesen Film war ja, dass mein Vater ist auf der Palliativcare-Abteilung gestorben mit einem Blick auf einen Parkplatz.
Ja, und dann habe ich.
Ja, vielleicht für die Angehörigen, aber ich habe dann schon gemerkt, ihm ist das völlig egal. Wenn du stirbst, dann glaube ich, zieht sich so deine ganze Wahrnehmung auf dich selbst zurück und auf dein Bett, wo du liegst. Und das Bett muss bequem sein, es muss warm sein. Und wenn du eine liebe Familie hast, ist das vielleicht schön, wenn sie da sind und Tschüss sagen kann. Natürlich, ich glaube, es kann auch sein, dass man alleine sterben möchte. Und das ist auch okay, alleine in einem warmen Bett. Hm. Ich glaube, das kommt dann ganz drauf an. Aber ich glaube, es braucht nicht viel zum Sterben.
Und für die Familienangehörige könnte das aber anders aussehen. Also jetzt gerade im Hinblick auf die Erfahrung mit deiner Mutter, wie sie gestorben ist mit Exit, da war der Ort schon ziemlich gewählt.
Das war ihr Schlafzimmer und das war eigentlich sehr stimmig. Und da muss ich auch sagen, ich war schon eher skeptisch, da die Organisation, die kommen dann und so und sind sehr professionell. Aber das war dann überhaupt nicht so. Sie waren professionell, die Leute von Exit, aber auch wirklich, man hat gemerkt, sie machen das mit Passion. Und das hat mich beeindruckt. Und das hat mir auch gut getan. Und es war wirklich auch ein gelungener Abschied. Ich fühle mich eigentlich als auch extrem privilegiert, dass ich diese beiden Abschiede von meinem Vater und meiner Mutter, dass ich die auch als positiv betrachten darf.
Nochmal zurück zu deinem Film. Ein Zitat vielleicht, das dir geblieben ist von all diesen Begegnungen im Zusammenhang mit Tod und Trauer von allen Kulturen?
Der Film heißt Sabjaiga. Sabjaiga, das habe ich dann in Indien gehört von einem weisen Mann. Sabjaiga ist eigentlich eine Redewendung, die man eigentlich sehr oft verwendet im Hindi, und es bedeutet, alles vergeht. Und das auch mit einer gewissen Nonchalance. Das gefällt mir gut. Alles vergeht, Sabjaiga.
Und das ist von einem weisen Mann, einfach von irgendwo, der war nicht irgendwie...
Der arbeitet als Freiwilliger in einem Center für Palliativmedizin in Kerala. Wie so oft eigentlich in der Palliative Care sind das oft Freiwillige, die sich da eingeben und ihre Zeit auch schenken. Der hat sich die Zeit genommen, dafür diese Leute da zu sein.
Wenn du dich an das Zitat erinnerst, erinnerst du dich an die Person oder wie die Person das gesagt hat oder was es mit dir gemacht hat?
Ich habe das natürlich sehr oft gehört. Ich habe das zuerst mal in einem Gespräch gehört. Ich glaube, da waren wir am Strand. Diese Redewendung, die hat mich dann dazu gebracht, natürlich im Interview das nochmals nachzufragen. Aber das erste Mal war eher diffus. Ich glaube, das war am Strand bei Kerala. Es war schlechtes Wetter, es war die Regenzeit, man konnte nicht schwimmen, aber wir waren da und schauten aufs Meer raus, und dann hat er mir dieses Sabjaiga mit auf den Weg gegeben.
Und dort hat sich ja auch warme Betten.
Ah ja, natürlich, genau. Das ist ja auch noch schön. Mein Vater, der hasste ja das Klima in der Schweiz. Und da bin ich sehr froh drum. Mein Vater ist die letzten 7 Jahre seines Lebens ausgewandert in die Karibik, weil er hat einfach gesagt, diese Winter hier in der Schweiz, das ertrage er nicht mehr. Und das stimmt mich immer auch positiv und fröhlich, wenn ich daran denke, dass er die letzten 7 Jahre seines Lebens eigentlich unter Palmen verbracht hat. Und das war auch ein Privileg, dass er sich leisten konnte. Und da in diesem IPM, Institute for Palliative Medicine in Kozhikode in Kerala, da habe ich dann gedacht, das wäre eigentlich der richtige Ort gewesen für meinen Vater. Das war so eine Anlage mitten im Dschungel. Und nichts war luxuriös. Und da kommen auch keine Leute hin, die sich das leisten müssen, sondern da kommen auch arme Leute hin. Und da habe ich gedacht, ja genau, das hätte jetzt meinem Vater gefallen. Und ein anderer Freiwilliger, der dort arbeitet, hat mir dann auch was Schönes gesagt. Er hat gesagt, ja, die reichen Leute, die kommen leider nicht zu uns. Die sterben alle auf der Intensivstation isoliert. Es sind die armen Leute, die zu ihnen kommen und das Glück haben, so sterben zu dürfen.
Wir sind gleich zurück. Lust auf neue Herausforderungen? Dann ab an die HWZ. Unsere Studiengänge bieten dir Flexibilität, ein großes Netzwerk und praxisorientierte Inhalte. Unsere visionären Bildungsangebote im Bereich Wirtschaft vermitteln dir Wissen, das du unmittelbar im Alltag anwenden kannst. HWZ, deine Hochschule für Wirtschaft, direkt am HB Zürich.
Das Thema Trauer beschäftigt Fabian noch heute. Mit letzterreise.ch hat er eine Art digitalen Planer ins Leben gerufen. Da kann man sich alles anzeigen lassen. Was man als Angehöriger bei einem Todesfall braucht, wie man die eigene Beisetzung planen kann und woran man alles denken muss. Lass uns wieder auf jetzt zurückkommen. Also warum ist dir das Thema so wichtig mit Bestattung, Trauer, Tod, gerade im Hinblick auch auf letzterreise.ch?
Ja, das Webportal, das entstand eigentlich am Sterbebett meines Vaters, weil ich habe da realisiert, ich habe keine Ahnung eigentlich vom Tod. Jetzt, wo der Tod in meine Familie kommt, ich weiß nichts. Ich wusste auch nicht, darf man die Asche Verstorbener zum Beispiel in einen Bach streuen in der Schweiz? Man darf, im Gegensatz zu Deutschland. Und da kam die Idee auf für ein Webportal, das sich diesen Fragen stellt, das einen redaktionellen Teil hat, wo Geschichten erzählt werden, multimedial über den Tod, und das auch einen interaktiven Bestattungsplaner beinhaltet. Und das Geheimnis dieses Bestattungsplaners ist, dass jede Schweizer Gemeinde, das ist die Föderation, hat andere Bestimmungen im Todesfall. Und oft sind diese Bestimmungen und diese Vorgaben sind dann versteckt auf Gemeindewebseiten, die komplett unübersichtlich sind. Manchmal stehen sie überhaupt nicht da. Und dann haben wir eine Oberfläche geschaffen, wo sich die Gemeinden, das sind inzwischen noch etwa 1800 Gemeinden in der Schweiz, einloggen können und ihre Daten eintragen können. Es haben noch nicht alle mitgemacht, leider. Es sind knapp 500 Gemeinden, die aktiv ihr Profil bearbeitet haben. Und da gibt es dann zum Beispiel die Möglichkeit, wenn man jetzt ein spezielles Grab sucht und diese Grabart ist auf dem Friedhof nicht vorhanden, wo man in der Gemeinde, wo man lebt, zum Beispiel ein Wiesenblumengrab, da sind ja die Friedhöfe, sind ja da, die Friedhofsverwalter sind ja da kreativ, dann gibt es eine Umkreissuche. Da kann man sagen, okay, ich möchte jetzt aber ein Wiesenblumengrab haben. Wo ist der nächste Friedhof, wo das möglich ist? Und dann zeigt es dann diesen Friedhof an. Das heißt, letzte Reise weiß eigentlich mehr als Google, weil die Gemeinden das ja selber angeben.
Was meinst du, dass nicht alle Gemeinden jetzt das mitgemacht haben? Liegt es vielleicht daran, dass Tod und Trauer doch ein Tabuthema ist in unserer Gesellschaft? Oder empfindest du das überhaupt so?
Nun, ich glaube, viele Gemeindemitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben vielleicht den Wert des Portals noch nicht in dem Sinn erfasst, dass sie finden, ich teile jetzt da meine Daten. Es ist kostenlos und soll auch kostenlos bleiben. Ich glaube, das braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Da gibt es diese Change Aversion. Die Leute, ich habe mit vielen Gemeindemitarbeitenden telefoniert, die haben da gesagt, ja, also bei uns, die Leute kommen bei uns vorbei, und dann kam dann aber die Pandemie und da habe ich gedacht, ja, was machen die Leute jetzt? Oder andere Gemeinden sagen, ja, die schicken wir direkt zum Bestatter, und da denke ich dann, dass die arbeiten ja nicht kostenlos, sondern das ist eigentlich etwas, das eine Gemeinde als Service den Leuten zur Verfügung stellen müsste, die ein Leben lang Steuern gezahlt haben in der Gemeinde, dass man auch nach dem Tod betreut wird. Gewisse Gemeinden bieten das auch an, zum Beispiel eine Bestattungsvorsorge. Und da kann man auch auf letzter Reise kann man diesen interaktiven Bestattungsplaner durcharbeiten, aber als quasi Vorsorgerin und dann das ausdrucken, unterschreiben und auf der Gemeinde abgeben, wie man das dann mal haben möchte. Dann weiß eigentlich der Zuständige, weiß dann beim Trauergespräch bereits schon, was das der Wunsch war. Weil das ist ja noch verrückt. Die Leute, die machen sich ja keine Gedanken. Da, ich habe mit Bestattungsbeamtinnen und Beamten gesprochen, die haben mir erzählt, die Leute sitzen dann hier und wissen nicht mal, ob eine Kremation oder eine Erbbestattung gewünscht wurde. Und das ist verrückt.
Ich wollte gerade fragen, also was hast du gelernt seit der Gründung dieser Plattform zum Thema Bestattung? Also das dich überrascht hat. Haben Menschen Meinung drüber? Denkt man sich im Voraus was? Oder ist es einfach komplett Lücke im Hirn?
Ich glaube, es kommt immer mehr. Manchmal habe ich das Gefühl, es wird schon fast ein wenig zum Modethema. Und das war der Moment, wo ich dann gesagt habe, also als Filmemacher, ich habe jetzt zwei Filme gemacht über das Thema Lebensende. Der zweite Film war über einen Karatemeister, der erfahren hat, dass er Alzheimer-Demenz kriegt. Und ich habe ihn dann 7 Jahre begleitet mit der Kamera, bis er gestorben ist. Und ich glaube, das Thema ist inzwischen schon eher angekommen. Und auch die ganze Entwicklung auf der Welt. Wir haben einen Krieg in Europa und diese Pandemie. Ich glaube, die Leute wurden die letzten Jahre schon damit konfrontiert, dass das Leben auch endlich ist. Und das finde ich sogar eine positive Entwicklung von diesen schlimmen Nachrichten, denen wir tagtäglich ausgesetzt sind. Dass wir zwar unglaublich privilegiert sind in dieser friedlichen Schweiz, aber dass auch unser Leben endet. Und ja, ich beobachte, dass die Leute sich eher damit auseinandersetzen.
Okay.
Was nicht heisst, dass man dann Bescheid weiß.
Das ist nochmal ein anderes Paar Schuhe, klar.
Und da kann ich nur, und das war auch, ich hatte auch mit meiner Mutter diese Diskussion. Und zwar, sie hat dann gesagt, ja, ich habe eine Patientenverfügung, ist alles in Ordnung? Habe ich gesagt, nein, es gibt diese Nationalfondsstudie, dass die Patientenverfügung in der Regel nicht das Papier wert ist, auf dem es steht, weil die Leute schlichtweg nicht wissen, was sie da ankreuzen. Also zum Beispiel, was bedeutet eine Reanimation? Kann auch bedeuten, dass man im Spital friedlich im Bett liegt am Sterben und dann geht der Alarm los, dann ziehen sie einem aus dem Bett, legen einem auf den Boden für die Herzdruckmassage, vielleicht bricht eine Rippe. Aber es hört sich so gut an, Reanimation aus dem Film kennt man das, dass die Leute dann aufwachen und die Retterin oder den Retter küssen und das ist oft nicht so. Und es gibt aber eine Möglichkeit, die heißt Advanced Care Planning. Und ich habe dann meine Mutter animiert, dieses ACP, dieses Advanced Care Planning zu machen. Und das ist viel umfassender als eine Patientinnenverfügung. Da geht es dann wirklich darum, wann ist mein Leben für mich nicht mehr lebenswert? Und das dauert dann auch sicher 2 Stunden, ich glaube, verteilt auf 2 Sitzungen. Und man kann das machen, zum Beispiel bei Palliative Zürich Schaffhausen hier in Zürich oder bei Pro Senectute nachfragen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten und ich glaube, das Allerwichtigste zum Thema Tod und Lebensende ist, darüber zu sprechen. Dass man sich nicht vielleicht selber nur damit auseinandersetzt, sondern eben auch die Eltern mal darauf anspricht. Auch wenn sie es diese Generation hört, das nicht so gerne. Und wie auch meine Mutter, aber ich glaube, nachher war das klar. Ich hatte das auf dem Handy als PDF und konnte dann auch nachschauen. Und dann war für mich auch, als dieser Termin mit Exit kam, das war dann für mich schlüssig. Und da gab es gar nichts zu diskutieren, weil ich konnte da genau nachlesen, wann findet meine Mutter das Leben nicht mehr so lebenswert, wie sie es eigentlich gerne hätte. Und dann war für sie klar, dann
ist das so.
Beende ich mein Leben. Und ja. Das war für mich auch sehr heilsam. Also man macht nicht nur was für sich selbst, sondern macht etwas für sein ganzes Umfeld.
Gutes Stichwort. Also dieses Thema habe ich mir schon im Kopf viel mal nachgedacht, also so mit meinen Eltern das mal anzusprechen. Wie fängt man so ein Gespräch an? Es ist ja ein höchst unangenehmes Thema anzusprechen, so hey, wie wollt ihr das haben, wenn ihr mal sterbt?
Das ist doch ein super Beginn eines Gesprächs. Das würde ich genau so machen.
Echt?
Ja.
Und dann der zweite Satz?
Dann nimmt man einen Schluck Wein und spricht weiter. Ach, ich glaube, man kennt die eigenen Eltern schon. Aber ich glaube, wenn die Atmosphäre, wenn es dann eben schon zu spät ist, wenn dann schon vielleicht eine Diagnose da ist, dann ist das noch ganz viel schwieriger.
Also du würdest es dann machen, wenn alles noch in Ordnung ist und niemand krank ist und man einfach so mal im Restaurant sitzt und einen schönen Wein trinkt.
Genau, genau. Das ist ideal dafür.
Sehr guter Tipp. Würdest du sagen, wir in der Gesellschaft hier in der Schweiz trauen genug, zu viel oder zu wenig?
Ich habe vorhin die Agenda erwähnt, die immer übervoll ist. Ich glaube, wir trauen zu wenig. Oder lassen uns auch zu wenig Zeit für den Tod. Das ist ja auch, ich verstehe auch, ist eine Herausforderung. Jemand liegt im Sterben und das kann sehr lange dauern.
Wenn es aber um dich gehen würde, würdest du dir wünschen, deine Kinder würden sehr lange trauern?
Ich glaube, es muss jeder so lange trauern oder auch überhaupt nicht trauern. Das ist auch für mich okay. Wenn kein Bedarf ist, dann trauert man eben nicht. Ich glaube, es muss einfach, solche Gefühle müssen irgendwie kongruent sein. Ja, und da fällt mir noch auch eine schöne Geschichte ein, die ich bei meiner Reportage, das war eine Foto- und Multimedia-Reportage zum Thema Todesstrafe. Da habe ich eine Mutter in Texas getroffen, die sich eben dafür einsetzt, dass die Todesstrafe abgeschafft wird. Ihr Kind wurde ermordet. Und sie findet jetzt halt, sie ist inzwischen auch gestorben, sie fand, ja, die Todesstrafe, dass man diesen Täter jetzt exekutiert hat, sie war auch dabei, das bringt mir meine Tochter nicht zurück. Sie hat mir dann erzählt, wie der Arbeitskollege ihres Mannes in sein Büro kam, nachdem die Tochter umgebracht wurde, die Türe geschlossen hat und dann hätten sie zusammen eine Stunde geweint. Und das hat mich sehr beeindruckt, dass das auch Platz hat, auch an einem Arbeitsplatz, dass man dem Raum gibt.
Fabian, was ist ein Wunsch von dir für die eigene Bestattung oder eine Lebensabschiedsfeier?
Das ist natürlich eine private Frage, aber man kann ja auch sagen, je mehr Leute das wissen, desto besser. Und ich glaube ja nicht, dass man in den Himmel kommt. Aber ich glaube zum Beispiel, dass wenn die eigene Asche in die Reuss gestreut wird, dass sie eines Tages im Ozean ankommt. Das finde ich ein schöner Gedanke. Und ich hoffe, dass das dann noch erlaubt ist in der Schweiz. Das ist nicht selbstverständlich. Das machen wahrscheinlich auch nicht so viele Leute, weil ich glaube, wenn es jeder machen würde, in der Reuss schwimmen, auch im Sommer schwimme ich immer die Reuss runter, das geht ja dann auch nicht. Aber die Vorstellung gefällt mir, ja.
Das ist doch ein sehr schönes Bild für den Abschluss. Fabian, ich danke dir für deine Offenheit. Ein paar Infos gibt's noch in den Shownotes. Das war NZZ Megahertz Hard Feelings. Ich bin Montien. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.